Mamalapap, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamalapap. In dieser Woche geht es bei uns um ein wichtiges und ein ernstes Thema. Es geht ums Thema Trauer und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Mechthild Schröter-Rohpieper. Sie ist Familientrauerbegleiterin und überhaupt Gründerin, dass es Familientrauerbegleitung überhaupt gibt. Also ich freue mich erstmal, dass wir sprechen, Mechthild, und gleich erklären wir vielleicht nochmal, was das überhaupt alles ist. Also erstmal vielen Dank, dass du mit mir über dieses Thema sprichst.
Ja, und danke für das Interesse, Nicole.
Ich erzähle kurz, wie ich auf dich gestoßen bin. Zu Weihnachten ist mein Schwiegervater gestorben und das war die erste Berührung meiner beiden Kinder, die 5 und 9 sind, mit dem Tod. Und bei allen Themen eigentlich so, ich liebe Bücher, habe ich geguckt, was gibt es an Büchern, was kann ich vielleicht noch dazu holen, habe einige bestellt. Und deins, Mechthild, hat mir am allermeisten gefallen. Das ist nämlich das Buch Geht Sterben wieder vorbei. Ich lege es euch sehr ans Herz, ihr werdet es auch bei Instagram sehen, ich werde es fotografieren und noch erklären, was drin ist. Das hat mir, den Kindern sehr geholfen, aber auch mir. Und die Auseinandersetzung und die Fragen und Themen, die da aufgegriffen werden, fand ich super. Und dann habe ich geguckt, wer hat das denn geschrieben? Dann habe ich mich gefreut, Mensch, das ist ja eine wunderbare Frau in Gelsenkirchen, also nicht so weit weg von Essen. Und so haben wir uns getroffen. So, jetzt nochmal eine Sache von meiner persönlichen Situation und dann stelle ich gleich 1000 Fragen. Es war interessant oder ist immer noch interessant zu sehen, wie es bei uns in der Familie damit umgegangen wird und wurde. Also die Kinder reagieren unterschiedlich drauf. Sie waren sehr, sehr traurig, haben, als ich es ihnen gesagt habe, sehr geweint. Und vom Alter sind ja 5 und 9, gehen sie unterschiedlich damit um. Und wir haben mehrere Möglichkeiten auch durch Recherche gefunden, wie wir alle als Familie mit dem Tod und mit dem Verabschieden umgehen. Jetzt vielleicht so mal so die erste Frage. Aus deiner Sicht, was macht es aus, wie alt ein Mensch ist, wenn er mit dem Tod oder mit dem Verlust eines lieben Menschen umgeht? Ist es leichter, wenn ich 3 bin, wenn ich 10 bin oder wenn ich 40 bin?
Es ist leichter, wenn ich 3 bin, aber immer wieder vorausgesetzt, dass ich auch eine Unterstützung dabei habe. Denn als 3-jähriges Kind spüre ich die Trauer im Raum, aber ich verstehe noch gar nicht richtig, worum es geht. Und wenn ich spüre, die Mama ist traurig und die Mama, die sagt mir, ich bin traurig, weil der Opa gestorben ist, dann geht es dem 3-jährigen Kind wieder ganz gut, weil da eine Logik für das Kind reinkommt. Also tatsächlich eine sachliche Logik, noch nicht die Emotionalität alleine. Und ein Kind, was früh mitgenommen wird, das wird vermutlich aufwachsen ohne Angst vor dem Tod. Es wird irgendwann lernen, traurig zu sein, aber es wird den Tod, die Beerdigung erstmal nicht fürchten, weil es das früh kennengelernt hat. Es ist traurig, aber da ist jemand da, der auf mich achtet. Deswegen sage ich immer wieder, der beste Platz bei einer Aufbahrung, bei einer Beerdigung ist eine Hand von Mama und Papa auf dem Arm, von Mama und Papa. Und je älter ein Kind wird, desto mehr weiß es schon, desto mehr nimmt es Ängste und Sorgen aus der Umgebung auf. Und desto mehr braucht es Erklärung und auch mehr Halt nochmal dabei. Und deswegen spielt das eben eine große Rolle. Und wenn Kinder klein mitgenommen werden, Erklärungen erhalten, dann werden sie durch diese gute Basis, die sie gehabt haben, immer weiter lernen, damit umzugehen. Eben Kinder, die ganz lange ferngehalten wurden und dann plötzlich da sind, im schlimmsten Falle noch, wenn jemand ganz nahestehendes stirbt, die werden mehr Probleme damit haben. Und wenn Eltern mich anrufen und sagen, unsere Oma, die ist gestorben, wir überlegen gerade, die Kinder sind 3, 6 und 8 Jahre alt, sollen wir die mitnehmen zur Beerdigung oder nicht, dann frage ich manchmal, war es denn eine nette Oma? Und dann merke ich so ein Stutzen dabei und dann wird gesagt, ja, die war ganz lieb. Und dann sage ich so, ja, aber liebe Omas müssen auch verabschiedet werden und liebe Omas dürfen beweint werden. Und du Mutter, du Vater, ihr müsst euer Kind mitgenommen haben zur Beerdigung, bevor ihr selbst sterbt. Denn wer soll es eurem Kind beibringen, damit umzugehen, Rituale kennenzulernen, die hoffentlich hilfreich sind?
Genau dieser Satz hat mir auch in deinem Buch geholfen, weil auch wir haben mal kurz überlegt, was machen wir? Nehmen wir sie mit oder halten wir sie fern? Und mein Bauchgefühl war immer, nein, wir nehmen sie auf jeden Fall mit. Und dann habe ich in deinem Buch gelesen, auf deinen Ratschlag auf jeden Fall mitnehmen, auf jeden Fall greifbar machen. Parallel hat sich bei uns dann so ganz vieles ergeben. Also erstmal der Tod, es war an Heiligabend, wir haben dann Weihnachten gefeiert. Und dann kommen ja direkt auch so er ist im Krankenhaus gestorben, leider war niemand dabei in dem Moment, aber dann müssen organisatorische Sachen, die Beerdigung muss besprochen werden, geguckt, wie machen wir das und so. Und dann war es so ein paar Tage, wochenlang, ja, ein Sarg muss irgendwie besorgt werden oder vielleicht wird er verbrannt, das wissen wir noch nicht, aber es ist alles so weg. Also die Kinder haben es nicht miterlebt, der Opa war weg in einem Krankenhaus und der ist weg und kommt nicht mehr wieder. Und ganz oft die Frage, kommt der denn jetzt wirklich nicht mehr wieder? Und parallel, Freunde von uns, ist die Oma auch gestorben und die haben uns Fotos geschickt, auch zu Weihnachten ist sie gestorben, haben uns Fotos geschickt, wie die Familie mit dem Kind den Sarg bemalt hat. Und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Kann man Särge bemalen? Habe ich die angerufen, sag mal, was ist denn da los? Und dann hat sie es erzählt, ja, wir wussten, dass es gibt. Dann haben wir einen Bestatter gefunden, der da offen für war. Und dann haben wir das bei uns in der Familie gesprochen und dann war klar, es soll eine Urne sein. Haben wir auch gefragt, können wir denn bitte eine Urne haben, die bemalt werden kann? Und dann haben wir die Urne bestellt, die kam direkt mit Farben und haben dann an einem Freitagnachmittag zusammen die Urne bemalt. Also die Kinder haben es so 99,9% gemalt. Und das hat mich persönlich so glücklich gemacht, dass man das so machen kann, weil es so die ganze Sache greifbarer gemacht hat. Und wir haben uns schöne Bilder überlegt und das seht ihr auch auf Instagram. Meine Tochter hat so ein ganz schönes, buntes Herz mit Opa drauf gemalt und das ist so schön geworden, dieses Bild. Und das hat uns auch als Erwachsene so geholfen. Wie würdest du das sagen? Also es gibt natürlich die Möglichkeit, auch der ganzen Sache fernzubleiben und dann geht man zur Beerdigung. Aber solche Sachen zum Beispiel, findest du die, sollte man unterstützen, wenn man Lust darauf hat? Oder sollte man lieber, um Gott, nein, nicht einen Sarg bemalen, das ist ja irgendwie morbide oder grausam. Wie würdest du es sehen?
Wir bieten das auch immer wieder an und sagen, es gibt die Möglichkeit, dass man den Sarg bemalt. Man kann auch den Sarg bemalen und die Urne bemalen. Man kann den Sarg mitschließen, man kann Kleidungsstücke ja mitgeben, man kann auch die Lieblingsdecke mit reingeben. Und wir benennen so ein paar Sachen und merken dann, ob darauf reagiert wird oder nicht. Damals gab es den Nils, der war 5, als sein Papa gestorben ist. Und als ich vom Malen erzählt habe, da habe ich gemerkt, er macht gleich dicht, weil Malen fand er ganz doof.
Okay. Mhm.
Aber als der hörte, man kann einen Sarg zu machen, hat er gesagt, ja, wie geht das denn? Da habe ich gesagt, na, da sind so Schrauben. Das sind Sargnägel, ja, so Schrauben, so Flügelschrauben, die man so drehen kann. Und das fand er ganz spannend. Und dann hat er dem Bestatter später mitgeholfen, den Sarg zuzumachen. Und das hat ihm gut getan, eben dabei zu sein, aber vorher auch den Papa zu sehen und Fragen stellen zu dürfen. Und dieses Bemalen, das schätze ich aber von daher so, ihr habt es erlebt, es kommt, finde ich, so eine ganz tiefe Ruhe rein und es kommen schöne Erinnerungen auf und man malt eben oft so Erinnerungen, die man gehabt hat oder Wünsche, die man noch mitgibt. Mhm. Und wenn Kinder manchmal Goldglitzer drauf tun und sagen für Mama ein bisschen Feenstaub oder so, dann ist es so wertvoll bis hin, dass wir eben auch zwei Mädchen gehabt haben, die haben der Mama in den Sargdeckel über das Gesicht eine Sonne reingemalt und haben gesagt, damit es der Mama nicht so dunkel ist. Und diese Mädchen waren 8 Jahre alt und die wussten, dass diese Sonne nicht leuchtet, aber die leuchtet ja im Herzen nach.
Klar.
Und erst recht da, wo man den Opa im Krankenhaus nicht in dem Moment besuchen konnte, als er starb, und das alles noch so unbegreiflich ist, da fängt man aber an zu begreifen, über den Sarg nochmal was für denjenigen zu tun. Und das ist eine ganz, ganz wertvolle Zeit. Die Zeit, die kommt nie wieder. Alle Zeit, die wir haben, kommt nicht wieder. Aber ihr könnt jetzt zum Grab von dem Opa, könnt ihr 25 Jahre, wenn das limitiert ist auf 25 Jahre, wenn das eine Familiengruft ist, könnt ihr die aufkaufen, können deine Kinder 50 Jahre hingehen. Jeden Tag dreimal, wenn sie wollen. Aber diese Zeit mit der Urne, diese Zeit, die man vorverbringt, die kommt einfach nicht wieder. Und das ist vielen nicht bewusst. Und es ist auch vielen nicht bewusst, dass in dieser Traurigkeit aber so eine große Nähe da sein kann und dass es helfen kann, sich damit auseinanderzusetzen, anstatt es wegzuschieben.
Bei uns war es auch durch das Datum, durch den 24. haben wir auch viel an den Tagen, an dem Tag gesprochen. Meine 9-jährige Tochter, die hatte ein paar Tage vor Weihnachten Geburtstag und hat gesagt, was für ein blödes Datum hat der Opa sich ausgedacht. Den 24. jetzt mag ich nie wieder Weihnachten und ich habe doch Weihnachten geliebt, weil ich habe Geburtstag und dann kriege ich nochmal Geschenke zu Weihnachten. Und dann haben wir gesprochen und habe ich gesagt, weißt du was, ich finde das eigentlich super. Ich finde eigentlich, das ist eines der schönsten Daten, die man sich ausdenken kann oder die man sich wünschen kann, weil wir werden immer, immer zu Weihnachten an Opa denken. Und es ist schön, dass es dieser Tag ist. Wir sollten das versuchen, nicht so schlimm zu sehen, sondern dass es ein ganz besonderer, er hat sich das Datum ausgesucht, so habe ich es erklärt, dass wir ihn nicht vergessen. Weihnachten sitzen wir immer zusammen mit der Familie, da werden wir ihn niemals vergessen. Wir werden ihn natürlich so auch nicht vergessen, aber so zum Beispiel haben wir über das Datum geredet. An dem Tag selbst war ich alleine mit meinen Kindern und habe ihnen das gesagt. Mein Mann ist zu seinem Papa ins Krankenhaus gefahren und ich habe mir auch überlegt, jetzt muss ich denen das gleich sagen. Mein Schwiegervater lag im Krankenhaus, also er war schon auch krank, aber wir haben nicht damit gerechnet, dass er stirbt. Und es war ja Weihnachten und wir wollten zur Oma, also zu seiner Frau abends und das war ja eigentlich der Tag natürlich ganz anders geplant. Und dann wollte ich das innerlich so ein bisschen hinauszögern noch, habe ich aber gespürt, nee, ich muss das jetzt auch loswerden. Und dann ich hatte am Tag vorher eine Kerze geschenkt bekommen in einem goldenen, so messingfarbenen Kerzenständer. Und ich habe die Kerze auf den Tisch gestellt, habe meine Mädchen geholt und habe gesagt, ich muss euch was sagen, der Opa ist gestorben, leider heute Nacht im Krankenhaus. Und ich habe sie dann so eine Sekunde gefühlt beobachtet und sie sind beide plötzlich in Tränen ausgebrochen, haben sich aneinander gehalten, sind dann zu mir gekommen und dann kamen erstmal so Fragen, aber erstmal so nur dieses heftige Trauergefühl. Und dann haben wir darüber gesprochen, ich habe dann die Kerze angemacht und dann haben wir ein bisschen später so getan, als wäre die Kerze der Opa, die wir jetzt für ihn anmachen und dass wir jetzt ja, das so zusammen irgendwie schaffen, diesen Verlust. Was rätst du Eltern? Ich weiß nicht, ob es richtig war, was ich gemacht habe oder nicht. Ich habe es so gemacht. Was rätst du Eltern, wenn die dich fragen, wie soll ich es meinen Kindern sagen?
Ich sage dann oft, die Eltern, die fragen, die haben mir eine Sorge, wie wenn man Kinder verpacken und dann frage ich oft zurück und sage, wie reagiert dein Kind sonst in einer Krisensituation? Wie reagiert dein Kind, wenn du sagst, nein, das gibt's jetzt nicht? Wie reagiert dein Kind, wenn es nicht zum Geburtstag eingeladen wird? Wie reagiert dein Kind oder hat dein Kind reagiert, als das Meerschweinchen gestorben ist? Und dann, der Vater von Florian hat gesagt, der Florian, der wird sich in sein Zimmer zurückziehen und später rauskommen und Fragen stellen. Und die Franzi wird mir in den Arm springen und wird weinen. So, und eigentlich kennen wir unsere Kinder und Kinder suchen sich auch oft keine neuen Reaktionen aus. Das kann sein, aber es gibt ja erstmal eine Sicherheit, wenn ich ungefähr einschätzen kann. Um dann zu sagen, okay, wenn du für zwei Kinder zwei erwachsene Leute brauchst, dann warte ab, bis dein Mann wieder zurück ist. Aber wenn du sagst, nee, eigentlich, ich glaube, das passt schon, weil da können wir uns auch gegenseitig trösten, dann sag es so und sag es so bald wie möglich, weil die Kinder werden spüren, dass das anders ist. In dem Moment, wo du hörst, der Schwiegervater ist tot oder jemand anderes, veränderst du dich und die Kinder werden das spüren und es wird sie unruhig machen und es zu benennen. Und die Frage ist dann immer wieder, was fürchtest du? Und meistens fürchtet man, dass die Kinder weinen. Und
natürlich.
Und dass man dann wieder sagen kann, aber guck mal, du bist Mutter und du kannst dein Kind trösten. Du hast dein Kind auch getröstet, als es hingefallen ist, sich wehgetan hat, als es nicht zum Geburtstag eingeladen wurde, als das Meerschweinchen gestorben ist. Ja. Und das kannst du auch. Und dann ist wieder die nächste Sorge, aber was ist denn, wenn ich weinen muss? Und wo ich dann immer wieder sage, naja, aber du bist Vorbild im Tun und im Nicht-Tun. Und Kinder dürfen noch sehen, dass du auch traurig bist, dass der Schwiegervater gestorben ist. Und dadurch, dass sie aber das ist so der Fehler im System, wir werden von klein an groß, ich pauschalisiere mal, wenn ich sage, wir werden so groß, und es wird immer wieder gesagt, sei doch nicht so traurig, muss doch nicht weinen, tut doch nicht weh. Und wir bekommen Wahrnehmungsstörungen anerzogen, weil es tut weh, es ist zum Weinen und es wird aber von außen gesagt, ist nicht so, das ist falsch, das ist nicht richtig. Und so werden wir groß und wir verinnerlichen Regeln und hinterfragen die gar nicht. Und wir kommen damit auch ganz lange klar, nicht zu weinen und zusammenzureißen, bis was Großes passiert oder zu vieles sich angehäuft hat. Und dann bräuchten wir die Tränen, dann bräuchten wir die Traurigkeit und dann glauben wir, wir sind falsch. Und wenn ich das nicht als Kind so erleben darf, das, was du gemacht hast, da bist du Vorbild für deine Mädchen und dein Mann ist auch Vorbild, weil er ist zu seiner Mutter gefahren, um da zu sein. Das heißt, ich lerne zu trösten, ich lerne, dass es traurig ist, ich lerne, dass darüber geredet wird. Ganz viel wird in dem Moment gelernt, was eine Verbindung schafft. Und in dem Moment, wo nicht geredet wird, werden Kinder ausgeschlossen.
Mhm.
Und es wird immer gut gemeint, aber gut gemeint ist nicht gut gemacht, aber es ist oft nicht anders gelernt. Und du hast vorhin von dem Buch gesprochen und das ist mir einfach auch so wichtig gewesen. Da sind Fragen drin von Kindern, aber es sind ganz viele Fragen drin von Eltern.
Na klar.
Die eben gesagt haben, wie mache ich das? Und
ja.
Deswegen, wir müssen uns auch untereinander stärken. Also wir Mütter und die Väter müssen miteinander austauschen und darüber reden und auch über eigene Ängste und Sorgen reden und nicht so tun, als würde man es alles hinbekommen und wir dürfen es einfach auch nicht entschuldigen für Tränen. Wir erleben das ja hier, dass eine Mutter sitzt und sie weint und entschuldigt sich dann bei mir und sagt, Entschuldigung, ich muss immer wieder weinen. Und ich sage, ja, aber dein Kind ist tot und du musst dich nicht entschuldigen. Da kommen wir hin. Wir kommen dahin, dass wir Medikamente einnehmen, weil wir weinen. Mhm. Und weinen ist das Ähnliche wie Lachen. Wer nimmt ein Medikament ein wegen Lachen? Mhm. Ja? So, bei dem Gewinn, das nehmen wir gerne hin. Und wenn was Trauriges kommt, das wollen wir nicht aushalten. Mhm. Ja, wenn mein Mann stirbt, dann wird mir vielleicht eine Therapie und ein Medikament angeboten. Erst recht, wenn ich über einen längeren Zeitraum weine. Aber ich bin jetzt 35 Jahre verheiratet, da kommt keiner hin und sagt, das ist in der Zeit noch nicht normal, jetzt geht doch mal zum Therapeuten hin. So, und dann merkt man erst, das hört sich verrückt an.
Mhm.
Aber eigentlich ist die Gegenseite verrückt.
Ja, das stimmt. Das ist ja mit ganz viel auch mit Glaubenssätzen, die man einfach schon immer irgendwie im Kopf hat und denkt, die sind wahr und das ist gar nicht so. Mit ganz vielen, was dröselt man ja erst im Erwachsenenalter auf, wenn man reflektiert überhaupt. Vieles nimmt man ja einfach so mit.
Genau, unser ältester Sohn, der hat eine Trauerbegleiterausbildung gemacht, der ist heute Lehrer und der hat ja diese Arbeit mitbekommen. Also er war bei mir im Bauch drin, als diese Arbeit entstanden ist, ja. Und der steht da in der Weiterbildung oder nach der Weiterbildung und sagt, Mama, weißt du, was verrückt ist? Ich habe mit 6 Jahren beschlossen, egal wie weh es tut, ich werde öffentlich nicht weinen. Und dann denke ich so, hey, du bist mein Kind, wie kann das denn sein? Hinterfrage mich sofort, bin ich hier eine schlechte Mutter, dass ich es nicht gemerkt habe? Habe ich irgendwas übersehen? Aber ich kann als Mama so oft sagen, wie ich will, du kannst ruhig weinen, Jungs dürfen auch weinen. Solange die Väter und die Onkel und die Lehrer und die Männer in der Gesellschaft aber das, was hart ist, stark nennen und Tränen nicht zulassen, wird er sich irgendwann dem anpassen. Das ist sein Vorbild. Und er wird das aufnehmen in sich und ja nicht reflektieren. Bis zu dem Moment, wo er eine Ausbildung macht und plötzlich sich selber fragt, warum eigentlich? Und erst dann, wenn ich es begreife, kann ich es ändern. Ich werde es nicht ändern, weil meine Mama sagt, du kannst das ruhig machen, sondern ich muss es verstehen, um es zu verändern.
Mhm.
Und ich brauche Vorbilder,
um
es zu reflektieren und dann zu verstehen. Genau.
Von dem Moment an, wo die Wahrheit oder der Tod in der Familie ausgesprochen ist und alle wissen es, dann geht gerade bei Kindern ja auch ganz viel los. Also meine eine Tochter zum Beispiel hat dann irgendwann gesagt, ich möchte jetzt mal nicht mehr darüber sprechen. Sie ist zum Klavier gegangen, hat einfach ein bisschen gespielt für sich. Fand ich auch interessant, den Weg dahin. Und meine kleinere Tochter hat ganz viel Fragen gehabt, den ganzen Tag noch. Und auch immer wieder, also so, wenn jemand weggeht, kommt er dann wieder und der Tod, kommt der Opa nie wieder? Also diese Fragen waren an dem Tag natürlich noch ganz da, präsent. Und dann mittags kam mein Mann vom Krankenhaus zurück und dann kamen sie die Mädchen zu ihm und haben, Papa, bist du traurig, dass dein Papa gestorben ist? Und dann, ja, sind traurig. Und dann, komm mal, wir trösten dich. Dann haben sie ihn getröstet, haben sie ihn gefragt, wie war es im Krankenhaus und so. der Moment, das auszusprechen und dann damit umzugehen, was empfiehlst du, wie man danach mit dem Tod umgeht? Parallel zu, natürlich müssen Sachen organisiert werden, wie die Beerdigung und so. Was empfiehlst du? Was tut gut?
Das Angebot zu machen, mithelfen zu dürfen. Zum Beispiel könnte man ja sagen, du kannst die Briefumschläge, du kannst da eine Mark draufkleben. Mhm. Dann ist sie vielleicht schief, aber das ist dann eben für den Opa halt gemacht. Oder vielleicht sogar eine Todesanzeige mitzugestalten, wo was drauf gemalt wird, darüber zu sprechen, Fotos auf dem Tisch zu haben, eine Kerze anzuzünden, aber eben auch diesen Freiraum zu geben, rauszugehen, so wie deine große Tochter sagt, und jetzt reicht es, ja. Das ist wertvoll, wenn sie das so für sich erstmal benennt und wenn ihr sie auch lasst und nicht eben sagt, nein, guck mal, das ist der Opa, war traurig, dass wir jetzt nicht dran denken, weil das ist ja Quatsch.
Ja.
Und wir denken ja in anderen Situationen, dann wird ein Baby geboren und dann wird auch ganz viel davon erzählt, das Baby gucken gehen. Und dann will ich aber auch wieder mit meiner Puppe spielen. Mhm. Ich will Lego spielen, ich will Fußball spielen. So, dann ist wieder genug. Und dann greife ich das Thema wieder auf, wenn es wieder für mich interessant wird. Und bei deiner großen Tochter kommt neben den Fragen, die sie hat, auch schon das Emotionale rein, dass sie schon mehr eine Ahnung hat, was das bedeutet, dass der Opa gestorben ist, dass er nicht mehr wiederkommt. Sie wird mit 9 Jahren noch nicht begreifen, was für immer heißt. Sie wird aber eine Ahnung davon haben und dass das ganz schön lange ist. Und dass das auch sehr traurig ist. Deine 9-jährige Tochter wird sich auch schon überlegen, dann wird die Oma auch traurig sein, weil jetzt ist sie aber alleine. Das heißt, dieses Mitgefühl dafür. Und sie wird vielleicht auch schon da überlegt haben, und was ist denn, wenn Mama und Papa auch sterben? All diese Fragen, die nochmal dazukommen, das hat was mit der Hirnreife zu tun, ne? Mit dieser kognitiven Entwicklung, während die 5-Jährige, die muss erstmal verstehen, was passiert da überhaupt. Ja. Und das ist erstmal für sie vermutlich sehr interessant und auch spannend, was da passiert. Und wenn sie vielleicht schon mal auch gehört hat, wenn jemand gestorben ist, dann wird er ein Skelett, dann könnte die Frage kommen, ist der Opa denn jetzt auch schon ein Skelett? Und dass euch das einen Schrecken einjagen könnte oder für euch emotional sein könnte, das wird sie noch gar nicht verstehen, weil sie es noch nicht erlebt hat. Genauso wie, wenn wir hören oder sehen, da steht ein Sarg, ja? Dann denken wir gleich, oh je, wer ist denn da gestorben? Wenn ein Kind einen Sarg sieht, was vorhin Sarg nicht kannte, wird denken, was ist das denn für eine Holzkiste? So, ne? Und erst nach und nach lerne ich die Bedeutung davon kennen und ja, und das macht einfach diese Unterschiede aus. Und es ist nicht so, dass man jetzt sagt, ach guck mal, die Kleine, die ist irgendwie unbedarfter oder die ist einfach fröhlicher und so weiter. Sicherlich ist es nochmal mit Typen bedingt, aber es hat ganz viel mit dem Alter zu tun. Und gerade da, wo Eltern oft die Kleinkinder schützen wollen und nicht mitnehmen, und bei den Großen oder eben den Großen sagen, du bist ja schon groß und lassen die ein bisschen alleine. Da geht es eben darum, schon bei den kleinen Kindern dabei zu sein, aber noch mehr ein Auge auf die Großen eben zu haben.
Wenn man vielleicht denkt, man könnte ihnen so viel zutrauen, was es vielleicht gar nicht stimmt, so auch, ne? Das, was du gerade angesprochen hast, das ist, wird immer mal wieder gefragt, abends vorm Einschlafen. Ich möchte nicht, dass du stirbst. Sterben wir alle? Sterben unsere Katzen? Ich möchte nicht, dass du stirbst. Also diese Frage haben wir jetzt in den letzten Wochen oder dieses Thema haben wir in den letzten Wochen oft besprochen. Und das ist natürlich auch so eine mega krasse Frage der Menschheit, auf die es keine wirklich gute Antwort gibt oder keine richtige. Aber meiner kleinen Tochter sage ich zum Beispiel, weißt du was? Wir müssen alle sterben. Alles, was lebt, stirbt. Aber ich höre niemals auf, dich zu lieben. Ich werde dich immer lieben, auch wenn ich nicht mehr hier bin. Und dann fragt sie dann, immer. Und guck, also wirst du mich immer lieben, auch wenn ich was Blödes mache. Auch wenn du was Blödes machst, die Liebe stirbt nicht. So erkläre ich es meiner kleinen Tochter. Diese Angst nach dem Sterben. Ich erinnere mich auch noch, dass ich selber als Kind dieses Gefühl hatte, wie kann man denn, was ist denn, wenn ich tot bin? Da denke ich ja gar nicht mehr. Also wie kann sich das denn anfühlen? Ich konnte mir das nicht vorstellen. Dieser Gedanke hat mich so auch total beschäftigt eine Zeit lang. Was ist eine gute Antwort, die man Kindern geben könnte?
Ich finde, du hast da schon ganz schöne Antworten gegeben. Auch, dass du sagst, ja, im Grunde, der Mensch kann sterben, ich kann sterben, aber es gibt Dinge, die sind unsterblich. Zum Beispiel meine Liebe zu dir ist unsterblich. Jetzt könntest du natürlich den Opa nutzen. Das ist der Vorteil, dass ihr den Opa nicht totschweigt, sondern dass ihr den wirklich nutzen könnt und immer wieder überlegen könnt, was ist von Opa unsterblich? Und immer wieder neue Dinge zu finden. Und Erinnerungen sind unsterblich, ja? Die können in Vergessenheit geraten, aber die kann man wieder aktivieren auch. Das finde ich ist schon mal ein ganz guter Gedanke. Und das, was aber wirklich wichtig ist, ist eben so eine Frage ernst zu nehmen oder irgendwann selber anzusprechen und zu sagen, ich hoffe, dass ich noch ganz, ganz alt werde. Ich finde es ganz wichtig, so in diese Zukunft reinzugehen. Und ich möchte Oma werden. Ja. Und am liebsten möchte ich auch Uroma werden. So. Aber wenn mal was passieren würde, dann gibt es deine Patentante, die sagt, dann kannst du zu ihr kommen. Und dann weiche ich oft auch nochmal aus, nicht um das Thema gar nicht anzusprechen, aber um deutlich zu machen, es gibt ja auch kleinere Verluste und dass ich dann in Familien auch manchmal sage, es kann ja auch sein, dass die Mama mal im Skiurlaub sich das Bein bricht und dann muss sie 3 Wochen ins Krankenhaus und nochmal 3 Wochen in die Kur. Und wo würdest du dann hingehen? So, ne? Und ich erlebe Kinder bei diesem Thema und fast alle Kinder im Grundschulalter haben diese Frage, erst recht, wenn Mama oder Papa gestorben sind, was mache ich denn, wenn der andere auch gestorben ist? Dass diejenigen am wenigsten Angst haben, die sagen, dann gehe ich zu Oma, dann gehe ich zu meiner Freundin.
Weil es einen Plan gibt.
Ganz genau. Und ich finde auch, dass es ein Plan sein kann, dass man sagen kann. Und es gibt auch Wohngruppen, wo Kinder hingehen. Und es gibt mittlerweile ja auch wirklich gute Wohngruppen, muss man dazu sagen, ja. Und dass man einfach sagen kann, es muss kein Kind auf der Straße sein. Die Mia, die gesagt hat, nachdem ihre Mama feste krank war, der Papa war gestorben, die Mama lebt aber, die hat sich Sorgen gemacht und Mia war 8 Jahre alt und ihre Geschwister waren 5 und 3. Und sie hat gesagt, aber Mechthild, ich kann nur Nudeln kochen. Und ich kann die doch nicht zum Kindergarten bringen, wenn ich zur Schule muss. So, und dann auch diese Gedanken ernst nehmen, nicht drüber lachen und sagen, ach, das wird schon, sondern dann mit Mia überlegen, was kannst du dann machen? Und schau, wenn Mama jetzt ins Krankenhaus muss, ne? Guck mal, da kommt ja auch die Tante, die bei euch einzieht. Also versuchen, eben Sicherheiten zu geben und Hoffnung eben darauf zu geben. Genau, und nicht zu sagen, ach was, da reden wir gar nicht drüber. Die Kinder denken einfach weiter.
Jetzt im ganzen Zuge um diese, die Beerdigung und die Tod des Schwiegervaters und auch die Beerdigung, also das, uns hat es sehr gut getan, die Urne zu bemalen. Und für uns war es auch natürlich auch ein trauriger Tag, als die Beerdigung war. Mein Schwiegervater wollte in einem Friedwald beerdigt werden. Die Kinder haben dann zusammen mit der Oma und dem Papa den Baum ausgesucht, wo er hin sollte. Und dann war die Beerdigung. Aber es war auch echt schön. Also es war auch eine sehr intensive Zeit, aber eine sehr enge Zusammenhaltzeit so auch. Ne? Und auch die Kinder fragen ganz oft, und die Oma, was machen wir denn jetzt mit der Oma? Und der Opa ist doch immer Auto gefahren, die Oma fährt nicht so gern. Also diese ganzen Sachen. Es war, wenn ich jetzt zurückblicke, das war am Anfang dachte ich auch zu Weihnachten, boah, jetzt wird's heftig die nächsten Wochen. Aber im Rückblick kann ich sagen, ja, das hat viel Energie gekostet und es war auch viel sehr traurig, aber es war auch sehr innig. Also wir haben als Familie eine sehr innige Zeit gerade. Und ich finde es schön zu beobachten, wenn sie zum Beispiel auch die Kinder, mein Mann halt fragen nochmal, also so ihn auch als Trauernden, weil er hat ja seinen Papa verloren, ne? Jetzt habe ich meinen roten Faden, weil ich habe das erzählt, weil ich irgendwo hin wollte. Diese Trauer ist auch, jetzt weiß ich wieder, warum ich es erzählt habe. Es ist auch eine schöne Zeit, ist vielleicht blöd, aber es ist auch eine innige Zeit, so wo man viel zusammenhält und viel kuschelt und viel zusammen ist und viel Fragen beantwortet und sich es auch gut gehen lässt dann und so. Aber ich habe es einfach auch als schöne Zeit erlebt, die letzten Wochen. Das hätte ich nicht gedacht.
Ja, aber du hast doch gerade gesagt, weil es eine innige Zeit war und weil man zusammenkommt und Krisen gemeinsam zu überstehen, schweißt ja auch zusammen. Das macht ja auch Beziehungen enger, wo man einfach so merkt, da ist was Schlimmes passiert, aber wir haben uns und wir geben uns gegenseitig Trost, wir geben auch einen Freiraum. Das macht einfach ganz viel aus. Und Traurigkeit zuzulassen, wo sie da ist, das ist ja auch was Wertvolles. Und eine tiefe Traurigkeit ist ja nochmal was anderes wie eine verletzte Traurigkeit.
Was meinst du damit?
Ich glaube, dass ich damit besser leben würde. Oder ich glaube, dass die Traurigkeit schöner in Anführungszeichen wäre, wenn mein Mann sterben würde, als wenn mein Mann mich verlassen würde.
Ah.
Ja, so da, wo ich mich einfach noch verletzt fühle. Oder wir erleben es hier manchmal, dass sich dann rausstellt, nach dem Tod, da hat jemand noch eine Freundin gehabt. Mhm. Oder da hat jemand Schulden gehabt, da hat jemand Geheimnisse einfach gehabt. Mhm. Und dass dann manchmal Männer oder Frauen sagen, mein verstorbener Partner, die Partnerin, die haben mir auch die Traurigkeit genommen.
Mhm. Weil man so wütend ist und sauer.
Ja, man ist wütend und man wäre so gerne traurig, weil das würde auch einiges gut machen. Also Trauer heilt auch, ja. Und diesen Schmerz auf jeden Fall, Tränen heilen dabei und ich kann mich ausdrücken, was rauslassen. Und ich bekomme auch Zuspruch. Wenn ich traurig bin, bekomme ich Zuspruch. Aber wenn ich wütend bin, dann wird mir gesagt, sei nicht so wütend. Ich werde gar nicht als trauernd erkannt. Und selbst Kinder lieben ja manchmal traurige Filme. Ich weiß noch, unser mittlerer Sohn, der Marius, hat sich damals Bambi angeguckt. Und wir saßen zusammen auf der Couch und er hat so bitterlich geweint. Und als es zu Ende war, wollte er es eigentlich noch mal gerne angucken. So, auch traurig zu sein, ohne real einen Grund zu haben. Aber wir alle haben Traurigkeit immer wieder in uns, die wir dadurch rauslassen können. Mhm. Meine Schwägerin, die gesagt hat, einmal die Woche bügelt sie und dabei guckt sie Sissi und dann heult sie den ganzen Rotz der ganzen Woche einfach so weg.
Das Therapiebügeln mit Sissi.
Ja, ja. Und ich würde sagen, bei Sissi muss ich überhaupt nicht weinen.
Ich auch nicht.
Ne?
Aber
da
gut.
Braucht man wieder einen anderen Film oder eine andere Musik.
Ja, stimmt. Musik anderen, ist wichtig auch. Ja.
Einen anderen Auslöser, aber wie wertvoll, wenn ich auch weiß, welchen Auslöser ich auch holen kann, ohne dass dafür einer sterben muss.
Wenn jetzt jemand einen Verlust hat und er weint erstmal gar nicht oder die Trauer kommt gar nicht, ist das dann schlimm oder kann das später kommen oder kommt das nie wieder, wenn es nicht? Also ein Beispiel bei mir, meine Oma, die mir sehr viel bedeutet hat, die wie meine Mutter war, die haben wir in den Tod begleitet. Es war sehr intensiv und dann war die Beerdigung, die haben wir organisiert und ich konnte lange, lange nicht weinen. Und dann war ich Wochen später in einem Urlaub und es war wunderschön. Es gab nichts, was mich da an diese Situation erinnert. Es war einfach ein schöner Moment und ich musste einfach heulen. Und ich weiß gar nicht, warum. Es hatte doch gar nichts damit zu tun.
Mhm. Manchmal ist man einfach so fassungslos. Und manchmal sagt man auch, ich begreife das überhaupt nicht. Oder man ist so traurig, aber man muss sich um so viele Sachen vielleicht kümmern. Ist auch in Sorge um andere. Und kann das Ganze überhaupt noch nicht richtig wechseln. Und es gibt so viele Gründe dafür, warum man vielleicht einfach erstmal weiter funktioniert oder denkt, das Ganze kann gar nicht wahr sein. Man lässt das auch noch gar nicht richtig an sich ran. Es gibt auch so Begriffe dafür. Und man kontrolliert sich vielleicht auch ein bisschen. Und wenn ich jetzt aus meinem Daumen und Zeigefinger, aus den Fingern, ein Herz lege, ja, dann lege ich ein Herz und halte das zusammen. Mhm. Und die Traurigkeit ist da drin. Mhm. Und irgendwann weine ich auch nicht vor anderen Leuten, sondern kontrolliere das immer so ein bisschen. Mhm. Und weiche vielleicht auch traurigen Situationen aus, wo ich denke, oh je, da muss ich hinterher weinen. Und dann komme ich in einen Urlaub und es ist wunderschön. Und bei wunderschönen Sachen, da öffnet sich auch unser Herz. Und die Traurigkeit, die da drin ist, läuft auf einmal raus. Und ich weiß gar nicht so recht, warum. Und dann mischt sich einfach alles. Wir haben einen Mann gehabt, der hat gesagt, ich verstehe das gar nicht, wenn ich traurige Filme angucke, da war die Frau gestorben, dann muss ich nicht weinen. Ja, und dann denke ich so, ja, der verschränkt wahrscheinlich die Arme vor der Brust und geht schon so eine Haltung rein von wegen, nee, da muss ich jetzt aber nicht weinen, ich spür schon an der Musik, so, das passiert unbewusst, ja, aber ich merke schon an der Musik, ne, hier, ich ziehe mich hier zurück oder ich schalte um und dann kommt was Lustiges und dann entspanne ich. Ich nehme die Hände vor der Brust weg, ich sitze da und mein Herz geht auf Und dann weine ich auf einmal, weil ich denke, so gerne würde ich das Schöne jetzt teilen, jetzt erleben, davon erzählen, eine Karte aus dem Urlaub schreiben. An welche Adresse schicke ich das denn bitte schön jetzt so, ne? Und das sind dann einfach die Momente, wo einfach was überschwappt. Genau.
Ich kann mir vorstellen, dass viele sich vielleicht auch fragen bei sich selbst, mein Gott, ich habe noch nicht einmal geweint, es sind schon Tage und Wochen vergangen, was ist falsch mit mir oder was ist denn so? Warum fragt man sich das und ist es schlimm?
Weil auf der einen Seite wird gesagt, wein noch nicht und auf der anderen Seite wird erwartet zu weinen und vielleicht ist die Erwartung in dem Moment viel zu hoch an mich und ich funktioniere erstmal. Ich habe ja so ein Modell aufgestellt, das Lavier lebensfähig und Trauermodell oder Lavier lebensfähig und Trauermodell, wo auch von dem Funktionieren die Sprache ist und in großen Krisen, da ist es ganz häufig, dass ich am Anfang erstmal Dinge erledige und mache und schaffe und für andere sorge und die Gefühle noch gar nicht so hochkommen lasse, weil es vielleicht zu unwirklich ist, weil ich vielleicht auch noch gar nicht begriffen habe. Erst mit dem Begreifen setzt der Trauerprozess so ein. Oder weil ich noch andere Sachen zu erledigen habe, die gerade dran sind. Und dann wird es nach und nach kommen. Es gibt auch Leute, die vielleicht anfangs Medikamente bekommen oder die den Verstorbenen nicht gesehen haben. Und dadurch wird das noch unwirklicher. Es gibt so viele verschiedene Gründe, da müsste man einfach immer wieder nachfragen.
Aber irgendwann wird es kommen, oder? Oder gibt es Menschen, die das für immer verschlucken? Die Trauer gibt es auch.
Die gibt es schon. Also es gibt ein zu viel, ein zu wenig und ganz viel dazwischen. Wenn jemand sagt, sag doch mal, was ist normal, dann nehme ich meine Hände auseinander, so einen halben Meter und sage, so, das ist normal. Für den einen ist Schmalspur normal und für den anderen diese Weite. Aber wir wissen oft es auch selbst, was für uns zu viel oder zu wenig ist. Und es kann aber sein, dass jemand eben gelernt hat, sich zusammenzureißen. Und irgendwann wird man vielleicht auch gar nicht mehr gefragt. Ich habe eine 13-Jährige kennengelernt, da ist die Mutter gestorben. Und sie ist in der Schule gefragt worden von den Freundinnen, hey, wie geht's dir? Und sie hat gesagt, ganz gut, weil sie erstmal auch funktioniert hat. Und weil sie auch gleichzeitig gedacht hat, also wenn sie weinen muss, dann ist es gar nicht tagsüber, sondern eher abends, wenn sie allein im Bett liegt. Das geht die anderen nichts an. Die soll nicht ihre Schwäche sehen. Also was sie als Schwäche definiert mit ihren 13 Jahren. Und der Papa hat mit ihr zu Hause auch nicht drüber geredet, weil der Papa das auch mit sich selber ausgemacht hat. Die Lehrer haben gefragt, sollen wir drüber reden? Dann hat sie gesagt, nein, auf keinen Fall, weil sie wollte nicht im Mittelpunkt stehen. Und dreiviertel Jahr später sitzt sie hier bei mir und ich sage, weißt du, das ist ja, wenn ich nicht wüsste, dass du traurig bist, würde ich dir das ja gar nicht ansehen. Das ist bei ganz vielen ja auch so. Und dann sagt sie zu mir, ja, das ist auch das Problem, deswegen bin ich hier. Ich habe gedacht, das würde mit der Zeit besser werden und jetzt merke ich, es wird immer mehr. Ich habe heute Morgen, bevor du kamst, Mütter hier gehabt, deren Kinder gestorben sind. Die Kinder, die so um die 20, 30 Jahre alt waren und die alle sagen, jetzt nach anderthalb Jahren, nach zwei Jahren, da fühlt sich das viel mehr an, weil ich Stück für Stück für Stück immer mehr begreife, welche Dimension dieser Verlust hat. Und diese 13-Jährige sitzt jetzt da und sie sagt, meine Freundin fragt mich nicht mehr, weil die glauben ja, es ist gut. Das habe ich denen ja gesagt. Und ich traue mich nicht, denen zu sagen, dass es nicht mehr stimmt, weil dann denken die ja, ich würde lügen. Und die Lehrer haben es auch nicht gelernt im Studium. Das heißt, die Lehrer sind kein Vorbild, bringen den Mitschülern nicht bei, damit umzugehen. Die Mitschüler haben es nicht gelernt, der Papa redet mit ihr nicht. Das heißt, da sitzt eine 13-Jährige, Mutter, seelenallein, die Mama ist gestorben und keiner sieht dieses Kind im Grunde so. Und es gab jetzt die Schweigeminute für die Erdbebenopfer und ich finde das ganz wertvoll, daran zu erinnern. Es gab damals nach dem Germanwings-Unglück, wo wir in Haltern auch mit aktiv waren, gab es auch die Schweigeminute. Und ich habe letztens auf Facebook drüber geschrieben, es müsste Klappe auf Minute auch geben. Oder es muss die Schweigeminute geben, weil das was Wertschätzendes auf der einen Seite ist. Aber man muss vor darüber reden, warum machen wir das? Und nach der Schweigeminute muss man darüber reden, wie können wir mit Traurigkeit umgehen und wie können wir helfen? Aber nur eine Schweigeminute zu machen, das ist verordnetes Mundhalten. Mhm. Es ist ein Nicht-Darüber-Reden. Die Kinder erleben Lehrer und Lehrerinnen, die schweigend da stehen und die nicht in der Lage waren, den Schülern eben Beileid auszusprechen. Mhm. Ja, wenn man jetzt von Schule ausgeht, ja, bei Kindern. Und da muss sich so viel ändern. Und es muss mehr darüber gesprochen werden. Und es muss zu Hause anfangen. Es muss nicht bei den Lehrern anfangen. Es muss im Grunde zu Hause anfangen. Und dann muss es im Kindergarten da sein. Es müssen Bücher da sein. Ja?
Auf jeden Fall.
Es gibt im Kindergarten oft kein Buch, weil nicht die Kinder das Problem haben, sondern die Erzieherin hat das Problem, der Erzieher hat das Problem und der macht damit auf Dauer den Kindern ein Problem, weil diese Bildung nicht weitergegeben wird. Und wenn es in der Schule nicht gelehrt wird, dann stehen irgendwann Eltern da und sagen, die Oma ist gestorben, was mache ich denn jetzt? Und die Eltern, ne, so deine Frage vorhin, was sagt man dann? Die Eltern wissen noch ganz genau, wenn ich gleich meinem Kind sage, der Opa ist tot, dann werde ich mein Kind traurig machen. Und wer will sein Kind traurig machen? So. Und gleichzeitig ist es einfach so wertvoll, wenn ich als Mutter oder Vater es meinem Kind sage und das nicht auf andere abschiebe, weil ja, die Kinder sich bei Mama und Papa gehen lassen können. Deine ja, Mädchen, die konnten bei dir ja, weinen, die konnten dann zu dir rüberkommen, ihr konntet euch in den Arm nehmen, ihr konntet die Kerze anzünden. Ja, und das ist wertvoll, in Trauer zusammen zu sein.
Was würdest du jemandem raten, wenn jemand, also jetzt zum Beispiel, ich weiß, dass bei meinen Kindern, das ist noch nicht so gravierend, die in der Kita, also haben sie sehr viel erzählt in der Schule auch und haben die Lehrer und Erzieher haben auch beobachtet und meine Tochter, die in der Schule schon ist, hat halt auch erzählt, der Opa ist gestorben, wurde sie gefragt und das war so eher unproblematisch. Aber ich stelle mir vor, man ist vielleicht älter und jemand, meine Mutter oder mein Vater stirbt oder mein Partner stirbt und ich habe eine Zeit, wo ich mich rausnehme aus dem ganzen Trubel, aber irgendwann geht wieder ein Tag los, wo ich arbeiten gehe oder als Kind zur Schule gehe und ich weiß, vielleicht, oder ich spüre, vielleicht habe ich die Kraft jetzt dazu, wieder da weiterzumachen, aber ich habe Angst vor den Fragen. Und ich möchte vielleicht nichts sagen, oder vielleicht möchte ich doch, oder ich habe aber Angst, wenn dann die Kollegen oder die Schüler kommen und sagen, hey, so, wie kann ich reagieren, was kann ich sagen? Also, wie kann ich mich schützen, wenn ich vielleicht am Anfang nicht drüber sprechen will, soll ich es einmal sagen, oder vor der Klasse oder bei den Kollegen oder eine E-Mail schreibe oder so, wie kann ich mich vorbereiten und auch die vorbereiten, wenn man sich wieder sieht? Und natürlich steht dieses Thema im Raum.
Mhm. Im Grunde wird da schon so ein Problem deutlich. Der Mensch, der betroffen ist von der Trauer, von dem Verlust, der muss sich jetzt erklären, anstatt dass alle drumherum wissen, wie man damit einfach umgehen könnte.
Mhm.
Und wenn jetzt ein Kind in den Kindergarten kommt, in die Schule kommt, dann wäre das so wertvoll. Der Lehrer, die Lehrerin würde sagen, ich freue mich, dass du wieder da bist. Es reicht, wenn Mama oder Papa auch gestorben sind, die darum wissen. Und würde das Thema Trauer aufgreifen, aber würde nicht dieses betroffene Kind in den Mittelpunkt stellen, sondern als Anlass nehmen und sagen, wenn man so etwas Trauriges hört, dann macht das andere oft auch traurig, weil Trauer ist ein angeborenes Gefühl und alle angeborenen Gefühle sind ansteckend. Das hat die Natur einfach so eingerichtet, dass man zusammen traurig ist, dass man zusammen sich freut, also dass man mitfühlend ist, also nicht mitleidend, ja, sondern ja, da wird ein guter Witz erzählt, da wird was Schönes erzählt und das macht einen so heiter und Traurigkeit ist ansteckend, Wut ist ansteckend. Und dass man das erstmal erzählt, damit alle wissen, wieso passiert das gerade so? Da springt was über und ich habe jetzt ja gelernt, nicht traurig zu sein und dann ziehe ich mich vielleicht zurück und denke, der schadet mir, weil er macht mir so komische Gefühle. Mhm. Wenn ich darum weiß, alles was logisch wird, da kann ich viel besser mit umgehen. Und dass deine Lehrer zum Beispiel sagen würde, ich habe hier eine Packung Taschentücher, die lasse ich jetzt mal einmal so rumgehen und alle dürfen einmal sagen, wann waren sie das letzte Mal traurig? Und deine 9-jährige Tochter, die würde jetzt sagen, ja, vorgestern, als der Opa gestorben ist. So. Und ein anderes Kind würde sagen, heute Morgen, weil meine Mama geschimpft hat. Und ein anderes Kind sagt dann wieder, vor 3 Jahren. So. Und dass man einfach darüber spricht, dass Trauer ein gesundes und normales Gefühl ist und dass jeder Mensch Trauer kennt. Im Grunde so ein Outing tatsächlich zu machen, einmal schnell sagen und du musst gar nicht sagen, warum, sondern nur wann. Um dann aber darüber zu reden, Und was tut mir denn gut, wenn ich traurig bin? Wer oder was hilft mir denn? Weil darum geht es ja, dass man auch wieder so Strategien findet, wie komme ich raus? Ja. Und dann sagt das eine Kind dann wieder, mein Kuscheltier. Und das nächste sagt, dann muss ich zur Mama hingehen. Das nächste Kind sagt, Schokolade essen. Und dann sagt wieder einer, Fußball spielen. Und so lerne ich auch Strategien von anderen kennen und auch zu erkennen, ah, okay, nicht alle wollen mit Mama kuscheln. Ja? Oder ein anderes Kind hört vielleicht, wie, der hat gerade gesagt, mit seinem Kuscheltier, da muss ich mich ja nicht schämen und kann sagen, ich habe auch sowas. Ja? Und darum geht es. Es geht nicht darum, dem Kind einen Brief zu überreichen und das Kind so im Mittelpunkt zu stellen und allen anderen sagen, seid schön lieb dazu. So schaffen wir Außenseiter. Wir schaffen auch Außenseiter, indem über das Kind geredet wird, wenn es nicht da ist. Ja. Und dann gesagt wird, redet nicht mit dem Kind darüber. Schaffen wir sofort einen Außenseiter. Aber mit reinzunehmen und dieses Thema einfach aufzugreifen, das wäre wertvoll. Und wenn du als Kollegin zurückkämst in dein Kollegium, in dein Team, dann wäre es schon wertvoll, man würde in einer Form dir das Beileid aussprechen, auch wenn du sagst, ich will ja gar nicht von jedem die Hand bekommen, aber dass dann vielleicht wirklich eine Karte da ist, ein Brief da ist, wo dir das einmal ausgedrückt wird. Denn in einer anderen Situation, du wärst jetzt für eine Weile zu Hause und hättest ein Kind gekriegt, dann wollen auch alle sagen, hey, herzlichen Glückwunsch. Das ist uns oft ein Bedürfnis, das auszudrücken. Ja. Das ist dieses Mitgefühl.
Ja.
Und das ist nicht übergriffig, ein Mitgefühl. Mhm. Aber wenn du dann sagst, so, für heute ist gut und dann kommen die immer noch, das ist übergriffig.
Ja, aber dann hätte ich auch schon meine Grenze gezeigt und dann ist man vielleicht wieder in einer anderen Situation. Was ich die ganze Zeit merke bei dir ist, dass du die Trauer als Gefühl ganz anders umarmst oder ins Leben lässt als viele, viele andere Menschen einfach, weil es ganz oft so ist, diese unangenehmen Gefühle, mir fällt jetzt außer Trauer nicht wirklich was Vergleichbares ein, es ist eher wirklich die Trauer, dass man sie so weg lieber nicht haben will, so, aber sie ist wichtig, oder? Du mit deiner Arbeit machst sie ja sichtbar, du hilfst Familien, was für verschiedene Menschen kommen zu dir und brauchen Unterstützung. Wie könnte man es schaffen oder gibt es etwas, was du bei allen beobachtest, wo du sagen könntest, ja, also wenn ihr das macht oder wenn ihr so denkt, dann ist es einfacher, weil du dich mit ganz vielen Familien immer beschäftigst und es sind die schlimmsten Katastrophen, Tragödien und menschliche Geschichten, die du siehst und wo du versuchst zu helfen, dass die Menschen darüber hinwegkommen.
Was es einfacher macht, ist eben erstmal zu wissen, dass es traurig ist. Wenn ich traurig bin, bin ich traurig. Und darum zu wissen, dass es in Ordnung ist. Ich habe hier so eine Wasserwaage, die hat eine vertikale und eine waagerechte Libelle drin. Und wir wollen immer so in der Waage sein, aber wenn mein Leben auf den Kopf gestellt ist, ja, dann muss ich einfach schauen, dass ich da in der, wie nennt man das?
In diesem Wasser, in diesem Gleichgewicht, ich weiß nicht.
Ja, genau. Oh Gott.
Das in der Mitte?
Das wird bestimmt einer der Hörer hinterher zurückschreiben. Genau, was jetzt gerade im Lot.
Im Lot,
das ist es,
ja,
genau.
Ja.
Diese Wasserblase, die da im Lot drin ist, genau. Und dann ist es wichtig zu wissen, wenn unser Leben in Schräglage ist, dass wir auch schräg drauf sein dürfen, aber nicht zu schräg, aber auch nicht zu wenig schräg, weil wir müssen das da anpassen, dass wir das zulassen und was wichtig ist, ist einfach mit anderen in Austausch zu kommen. Genauso wie, wenn ich ein Kind bekomme, da gehe ich doch auch in Gruppen rein und rede darüber und rede so gerne darüber. Und welche, die kein Kind haben, die können und mögen bei manchen Sachen ja auch gar nicht so mitreden. Und wie will ich es denn von denen erwarten und auch einfordern? Ja, und es gibt so bestimmte Gruppen, wo man eben hingeht und das Thema Trauer ist einfach eine ganze Weile ein Thema, wo ich drüber reden kann, austauschen kann, mich an anderen orientieren kann und keiner sagt in der Trauergruppe, oh, das hast du jetzt schon mal erzählt. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man so denkt, ach, das andere Hobby, das könnte ich jetzt auch doch nochmal ausprobieren, ja. Und andere Themen werden für mich wieder größer oder ich entdecke vielleicht auch was ganz, ganz Neues und gehe dann wieder raus, ohne dass ich dabei die Trauer verlieren muss. Aber das, was wichtig ist, dass der Schmerz weniger wird oder am besten sogar tatsächlich weggeht. Mhm. Aber wie bei einer körperlichen Wunde, dass ich eine Narbe habe, die kann berührbar sein am Jahrestag, wenn ich eine Musik höre, wenn der Name ausgesprochen wird. Aber dass es nicht mehr eine offene Wunde ist, das ist so wichtig.
Vielen, vielen Dank für die so gut gewählten Worte, für die Erlebnisse, die du gerade geschildert hast und für die vielen Tipps, die vielleicht andere Familien auch gerade gut gebrauchen können und man selbst. Es kann ja auch unverhofft immer wieder passieren, dass man, ja, dass das Leben einen dahin schleudert, wo man nicht gerne hin wollte. Vielen, vielen Dank, Mechthild. Dankeschön, dass wir darüber gesprochen haben. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Folgt mir gerne auf Instagram bei mamalapap.podcast und bitte niemals vergessen, ihr Eltern, ihr seid die wahren Superhelden, besonders wenn es um solche Themen in der Familie geht, wie das Traurigsein und der Verlust. Dankeschön.
Das war Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.